Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, einer Radiosendung, die immer sonntags läuft zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wenn Sie da gerade nicht können, weil Sie vielleicht bei Ihren Dachboden aufräumen, angeln, spazieren gehen, was weiß ich, was Sie tun, ich kann es von hier aus ja leider nicht sehen, dann haben Sie die Möglichkeit, jedes Gespräch als Podcast nachzuhören über die oder in der ARD Audiothek oder über die bekannten Lottoannahmestellen, Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, iTunes, Podigé und so weiter. Geben Sie einfach Hörbar Rust in die Suchmaschine Ihres Vertrauens ein, vielleicht noch Podcast dazu und dann können Sie Gespräche hören, unter anderem mit Christian Ulmen, Lars Eidinger, dem Mann, der jetzt gerade im Hintergrund hustet, dessen Namen wir erst gleich sagen, Kurs, El Hotzo, Jan-Georg Schütte, Judith Holofernes, Annette Humpe, Helge Schneider, Ursula Werner, Adele Neuhauser und viele andere. Und wer ist heute hier zu Gast?
Radio 1. Hörbar Rust.
Eigentlich, sagt unser heutiger Gast, mag er diesen Begriff nicht. Aber rein inhaltlich gesehen würde er sich schon als modernen Mann bezeichnen, den die Macho-Kultur irritiert und eher in die Defensive getrieben hat. Ja, rufen wir ihm zu, geht uns auch so. Dabei ist Tristan Pütter, Jahrgang 80, schon ein Typ, den viele Frauen kernig finden. Ach was, kernig, er wurde von der Zeitschrift Gala als Mr. Sexy tituliert. Der in Frankfurt am Main zur Welt gekommene Schauspieler Halber Walliser arbeitete unter anderem mit Frank Castorf und René Polisch an der Volksbühne und schlitterte dann in die Filmerei hinein, aus der er bis heute nicht herausgeschlittert ist. Zum Glück. Er verkörperte Hildegard Kniefs Mann und verliebte sich gleich mal in die Hauptdarstellerin Heike Makatsch, mit der er zusammenlebt und eine Familie hat. Er spielte in Unsere Mütter, Unsere Väter mit und in den nach Abrufzahlen erfolgreichsten ARD- und ZDF-Mediathek-Mehrteilern Kudamm und bei Babylon Berlin. Zudem engagierte sich Pütter mit der Aktion Los für Lesbos erfolgreich für das Flüchtlingscamp in Moria. Sehr moderner Mann, der Tristan. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Tristan.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr gemütlich bei dir.
Sehr schön, vielen Dank. It's a horse.
It's a horse. Oh Mann, Steven Spielberg, ja. It's a horse. Ich habe den nie gesehen, aber sofort weiß ich, was du meinst. Mein Satz mit Steven Spielberg, ja.
Ich habe das aus ein paar verschiedenen Interviews zusammengetragen und ich finde, dass wir dieses Name-Dropping ja gleich am Anfang mal abarbeiten könnten. Und zwar gleich alle drei Riesennamen zusammen. Mal hast du von dem einen erzählt und mal von dem anderen. Und ich finde diese Geschichten durchaus kurzweilig und schön. Also, was hat das mit It's a Horse auf sich?
Genau, It's a Horse, ich glaube, der unerfolgreichste Steven Spielberg-Film aller
auch
Zeiten.
Noch, auch das noch.
Hieß War Horse, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch hieß. Genau, und da war ich irgendwann mal bei der lieben Simone Bär beim Casting und wurde dann quasi für diesen Einzeiler engagiert, nach London zu fliegen und da den Großmeister zu treffen und für ihn diesen Satz im unglaublich großen Schützengraben-Set einmal zu sagen.
Also du wusstest es. Es ist ja manchmal so, dass Schauspielerinnen oder Schauspieler tolle Rollen haben und dann kommt es irgendwann zur Sichtung des Films oder erst raus und sie denken so, aber wo bin ich? Wo sind meine ganzen Szenen? Da ist halt nur noch ein Satz übrig geblieben oder so. Das heißt, du wusstest von vornherein, es geht um diesen Satz.
Es war, glaube ich, ein Zweikampf zwischen Hinnerk Schönemann und mir. Er hatte, glaube ich, zwei Sätze und er hat, glaube ich, gefragt, what is it? Und dann habe ich gesagt, it's a horse. Und dann hat er gesagt, really? So, und dann war es vorbei. Und ich habe natürlich voll auf die andere Rolle geschielt, aber am Ende wurde es dann nur It's a Horse. Aber ich glaube, das war essentiell, weil ich hatte das Wissen und die Erkenntnis innerhalb der Szene.
Solche Sachen zu erleben sind immer so halb gut, aber sie dann später zu erzählen sind natürlich, finde ich, sehr gut. Und sie haben vielleicht auch eine, das weiß ich aber nicht, ist es nicht, trotzdem man weiß, wie klein das ist und im großen Ganzen eines riesengroßen Spielfilms vielleicht auch unbedeutend. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man hinfliegt oder hinfährt mit dem tiefen Wunsch, es so gut zu machen, diese Kleinigkeit so gut, dass er kommt und sagt, es war nur ein Satz. Aber, also ich will es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, das meine ich gar nicht. Aber es ist ja eine Chance. Bist du auch so ein bisschen so rangegangen, dass du gedacht hast, wenn ich es lässig mache, vielleicht sagt er irgendwas?
Also ich habe es alles andere als lässig gemacht, das weiß ich noch, weil ich tatsächlich eine Regieanweisung dann von Steven Spielberg bekommen habe, der dann quasi von seiner Station da irgendwo dann zu mir kam und sagte, you know, don't act it, just say it. So, und dann habe ich verstanden, dass ich wohl wirklich gedacht habe, meine ganze Karriere hängt von diesem Satz ab und vielleicht schaffe ich es dann wirklich und beste Nebenrolle geht an mich oder so.
Und die Vorstellung dann, ist toll, dass du so charademäßig diesen Satz mit so Gesten untermachst.
It's a horse!
Und oh so, my God! Und so die Umrisse ja. eines Pferdes mit
ich
deinen Händen.
Ich habe alles vorgemalt mit den Händen, habe das Geräusch, was wie ein Pferd... Habe ich alles gemacht und das fand er irgendwie also,
sorry.
Zu viel.
So. Also gut, wie auch immer, wir brauchen Spielberg nicht. Wir brauchten auch
Nein.
Brian De Palma nicht.
Oh nee, den brauchten wir überhaupt nicht. Der ist, glaube ich, nie aus seinem Zelt gekommen. Der saß wahnsinnig, also es war auch kein Hollywood-Film mehr, hatte irgendeine europäische Koproduktion, irgendwie so ein Remake oder so und er war wahnsinnig schlecht gelaunt und die Hauptdarstellerinnen waren sehr frustriert und ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit meinen Kolleginnen, aber Brian De Palma, ja, he's over.
Mhm. Also bei Spielberg heißt es ja, dass der zu den Leuten unglaublich professionell und sehr fair ist und sehr aufmerksam und sehr freundlich. Bei jemandem wie De Palma, dem eilt eben dieser Ruf voraus, dass er ein ganzes Team demotiviert, dass er ja. wirklich schlechte Laune verbreitet. Das ist nicht schön und oft wird ja so ein hierarchisches Gehabe mit so einem Genius gleichgesetzt und dann so, ja, der wäre, und entschuldigt oder erklärt. Aber dieses Triumvirat wäre noch nicht vollständig ohne?
Ohne Roland Emmerich. Wahrscheinlich der, naja, also von seinen Werken her würde ich eher mit De Palma und Spielberg gehen, aber Emmerich war auch lustig, auch wieder bei Simone Bären Casting, was ich, kann man so sagen, echt, glaube ich, gut gemacht habe. Da ging es um den Film Anonymous, die Geschichte von William Shakespeare und ich sollte der Königin den Sommernachtstraum vorspielen, Puck. Mhm. Oder war es Puck? Nee, ich war nicht Puck, sondern es war Zettel. Genau, und ich... machte dieses Casting und es war super und Simone war begeistert und zeigte das bei irgendwelchen Casting-Workshops und so. Ich dachte, bam, jetzt, das ist jetzt gut, weil das war eine super Szene und so. Und ich war hellauf begeistert, hab's jedem erzählt und so und bin dann irgendwie zur ersten Kostümprobe nach Babelsberg gefahren. Und ja, hab mir dieses tolle Kostüm geschneidert. Ich durfte kurz mal das Set angucken. Es war alles bombastisch. Reese Iffans, großer walisischer Star und jemand, den ich sehr liebe, hat mitgespielt. Ich habe mich voll drauf gefreut und so. Kostümprobe, alles super, habe ich gefragt. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, ich könnte auch in die Maske. Und dann sagen die, ja, gehen, die Maske ist da drüben, gehe ich hin. Sagt die Maskenbildner, Tristan, no, we don't need you. Wir brauchen dich nicht. Alles klar, okay. Ja, warum nicht? Ich meine, ist alles gut, okay. Dann zweite Kostümprobe, nachdem die das dann alles geschneidert hatten, haben die gefittet, sah alles super aus, wieder, ich war ja beim letzten Mal nicht bei der Maske, ich könnte jetzt zur Maske nochmal gehen. Die so, ja, okay, geh da, du weißt ja, wo es ist. ich bin da hingegangen, die wieder, no, Mr. Pitter, no, we don't need you. Okay, cool, alles klar. Dann war es soweit und Wahnsinns-Set, unfassbare Bühne haben die für mich gebaut mit einem Baum drauf, mit so Glühlämpchen in den Baum saßen, kleine Elfen, Statisten. Es war wirklich bombastisch. Die Reese stand da, ich weiß gar nicht, wer da alles mitgespielt hat. Die standen alle in der ersten Reihe und haben mir zugeguckt, wie ich dann jetzt den Zettel und ich war voll vorbereitet, on point. Ich dachte, jetzt geht's los. So, und dann war so, alles klar, alle bereit, ja, yeah, we still need the head, wir brauchen den Kopf, wir brauchen den Eselskopf. Und ich so, wie, was? Und dann kam ein riesengroßer Pappmaché-Eselskopf, weil Zettel im Sommerhaustraum ja in den Esel verwandelt wird, den sie mir dann kurz vor Action einfach auf den Kopf gesetzt haben. Und ich habe 5 Stunden lang unter diesem Ding mir die Seele aus dem Leib gespielt und man wird niemals erfahren, außer jetzt hier bei dir, dass ich in diesem Film mitgespielt habe und das war meine große Chance.
Und zwar exzellent, aber auch mitgespielt.
Super also, gespielt unter dem Kopf.
Danke, dass du diese Geschichten so erzählst, weil sie sind wirklich, es ist wunderbar. Es ist traurig und lustig.
Ja, ich finde es eigentlich nur noch lustig.
Es ist lustig. Das Gute ist aber auch, dass es bei dir so gut läuft. Also es wäre ja tragisch, ne? wenn es nicht so wäre. Ich glaube, dann hätte ich das auch nicht so, hätte ich dich dazu auch nicht motiviert, weil dann wäre das so.
Ich habe auf diese kleinen Hollywood-Auftritte nie irgendwie gesetzt.
Oder nein.
So. Das war für mich irgendwie so ein Schnuppern in so eine andere Welt und ich habe es sehr genossen, aber da war kein wirklicher Druck dahinter, außer bei It's a Horse.
Hat nicht so eine Geschichte wie Christoph Waltz, hat das nicht neue, also früher hieß es ja immer und Hollywood, also oh, ja. Ich weiß nicht, wenn Hollywood anruft, ich weiß nicht. Aber dadurch, dass es mit Christoph Waltz ja auch in einem Alter passiert ist, ich glaube, der war Mitte 50 oder so, oder Anfang 50, als das so losging und das kann ich mir vorstellen, weckt auch neue Perspektiven, Möglichkeiten.
Klar, das ist ja alles, also die Welt hat sich da umgehend verändert in unserer Branche, ist alles viel schneller. Durch die Serien, durch die Streamer sind wir überall und man wird schneller gesehen. Und klar, also ich meine, Christoph Waltz ist jetzt natürlich eine Ausnahme, außer ein großes Glück, dass er da dieses Casting gehabt hat und sich zeigen konnte. Und ja, es ist nie zu spät, aber ich bin da jetzt nicht unbedingt sehnsuchtsvoll.
Paul Simon hast du mitgebracht. Diamonds on the Soles of Her Shoes.
Das ist quasi den Song, den meine Mutter und mein Vater immer gespielt haben. Quasi im Zuge und nach ihrer Trennung. Und der lief in beiden Haushalten. Und irgendwie ist es meine Erinnerung an Frankfurt, an diese beiden Wohnungen, an meine Eltern, die nicht mehr zusammen sein konnten.
Die aber beide den Song gehört haben.
Aber die beiden diesen Song liebten.
Das ist ja irre.
Und mein Vater hat mich mit nach Afrika genommen. Das habe ich auch immer in Erinnerung, wenn ich diese Musik höre.
Sag mal, was du hier alles, das, du weißt schon, das wirst du gleich noch vertiefen, ne?
Let's go.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Diamonds on the soles of her shoes.
Tristan Pütter, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast, aber nicht allein Tristan. Also ein Y war nicht genug, ich habe total einen Y-Neid. Ich finde, das ist ein ganz...
Das beste Buchstabe.
Es ist wirklich ein unglaublich guter Buchstabe. Mhm. Er sieht toll aus.
Super schlank.
Er sieht aus wie jemand, der auf einem Festival steht und der Bühne beide Arme zureckt zum Beispiel.
Absolut.
Er ist ein ganzes Wort, Y, also er braucht Kollegen, Buchstaben, um überhaupt gesagt zu werden. Ja. Und er macht Wörter oft leichter, also alles, was so ein sexy, tipsy, upsy, alles klingt ein bisschen positiver.
Jetzt habe ich den Buchstaben noch nie gesehen und ich finde es wunderschön, dass du mir die Welt des Y gerade eröffnet hast.
Ja, denn du heißt nicht nur Tristan mit Y, sondern du heißt auch...
Win.
Win.
Win heiße ich auch, ja. So heißt auch mein Bruder und meine Mutter. Nur meine Mutter wird anders geschrieben.
Wie? Ist es ein Zwischenname? Was ist das?
Es ist ein Zwischenname, ein walisischer Zwischenname. Meine Mutter kommt aus Wales und hat ihren beiden Söhnen den Mittelname, den zweiten Namen Wynn gegeben. Und sie selber
also Win-Win heißt, eigentlich.
Eigentlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Und dann noch meine Mutter mit IE. Aber dann auf walisisch eben Win ausgesprochen auch.
Das wird ja alles sehr verrückt ausgesprochen.
Alles sehr verrückt, sehr viele L's, sehr viele L's. Und so, das ist
viele Familienangehörige.
Viele Familienangehörige, ja. Ich fliege jetzt übermorgen hin und freue mich sehr.
Ich weiß von so einem Fest, ich glaube, das war der 50. Geburtstag eines Cousins auch, glaube ich nur. Das war noch kurz bevor Corona losging, 2020. Wie viele Tage habt ihr gefeiert? 3 Tage?
Auf jeden Fall 3 Tage durchgefeiert. Und man weiß dann irgendwann, verliert man auch das Gefühl für Zeit, weil die Waliser sind sehr trinkfreudig und
Also wir wollen weinselig. Hier Alkohol nicht, wir wollen Alkohol
auf keinen
hier
Fall
keinesfalls verherrlichen. Aber also Wales muss man sich so vorstellen, wenn man auf die Inseln guckt, wenn man so will, es ist ein kleines Stück, das zwischen Irland und Großbritannien, aber so sich so an Großbritannien noch so links rankuschelt.
An England, ja.
An England rankuschelt, genau, ja. Entschuldige. Ja. Nicht so riesig, ich glaube es gibt zwei Millionen Waliser?
Ja, genau. Ja.
Und kann man sagen, dass Waliser irgendwie sind?
Also die Waliser sind ein sehr zähes, robustes Volk, Bergarbeiter, Bauern, einfache Leute, die sehr verbunden sind mit der Erde, mit dem Regen, mit den Naturgewalten, die sehr gesellig sind, sehr viel singen. Es wird nicht viel hell im Herbst, also von Herbst bis Frühling kommt kaum die Sonne raus. Man ist eher indoors oder mit dicken Jacken unterwegs. Aber es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl, es ist ein sehr freundliches Volk und auch eine gewisse Melancholie schwingt da so in den Tälern, die ich sehr mag.
Mhm. Wann warst du zum ersten Mal da? Wie alt warst du da?
Meine Mutter hat mich als Baby gleich mit rübergeschleppt. Also ich bin meine ganze Kindheit immer so 2-mal im Jahr da gewesen. Und das wurde dann irgendwann ein bisschen weniger. Und jetzt versuche ich auch meine Kinder mehr nach Wales zu bringen und ihnen das ein bisschen zu zeigen.
Wo haben sich denn deine Eltern kennengelernt?
Meine Eltern haben sich in London kennengelernt. Mein Vater hat an der Uni gearbeitet. Meine Mutter war Studentin. Und da ist dann die Liebe entflammt. Mein Vater ist dann nach Irland gegangen. Mein Vater kommt aus Freiburg.
Macht er das immer noch, Fernsehjournalist? Oder
nee, der ist jetzt in Rente, aber genau. Hat damals unterrichtet, Deutsch unterrichtet und Geschichte und ist dann nach Irland gegangen und dann sind die beiden zusammen, meine Mutter hat Deutsch studiert, ist dann nach Bremen sind die dann gegangen.
Warum hat sie Deutsch studiert?
Das muss ich sie unbedingt fragen. Ich verstehe es bis heute nicht, aber...
Nein, ich verstehe das sehr gut. Ich finde, das ist eine schöne Sprache.
Ja, aber von der walisischen Kleinstadt...
Das ist die Frage. Warum hat sie
das
gemacht?
Wie man sich dafür entscheidet. Ich kann dir da keine gute Antwort drauf geben, aber es hat dafür gesorgt, dass ich jetzt hier bei dir sitze.
Ja, deswegen
schon mal ein guter
hat sie
Grund,
Deutsch studiert.
Deutsch studieren, oder?
Jetzt wird alles klar. Okay. Wir spielen jetzt mal den nächsten Song, bevor wir weiter durch dein grünes, etwas dunkleres Leben huschen zumindest. Also ich habe jetzt so ein paar Farben hat man vor Augen, was Wales angeht.
Tiefes Grün.
Ja, tiefes Grün wahrscheinlich. Es hat so eine Sehnsucht in mir geweckt, als ich das gelesen habe. Ich dachte so, schade, dass ich nicht sowas erzählen kann, dass ich eine Mutter habe, die aus Trinidad kommt oder aus...
Island?
Island wäre auch toll.
Ja.
Meine Mutter hieß Christa Rangsdottir.
Aber man kann das einfach auch erfinden.
Man kann es erfinden,
erzählen.
Oder?
Ich habe auch schon viel Quatsch erzählt in Interviews. Man kann sich seine Realität dann einfach
Aber
in mal
der
basteln.
Eigenen Sendung, meinst du, das geht durch? Nee,
also du kriegst auf jeden Fall Leserbriefe oder Hörerbriefe.
Leserbriefe, sag mal, wie alt bist du denn? Das ist ja, als wenn du 1960 geboren wurdest. Hast du schon mal einen Leserbrief geschrieben, als Kind vielleicht?
Nein.
Da siehst du, komm.
Tatsächlich nicht.
Im Grunde ist ja jedes Essen, jede Party, auf die man geht, kann man sich ja neu erfinden.
Absolut.
Dass man dann so sagt, ich bin, ja klar, ich bin Hanne und ich leite eine Baumschule.
In Island.
Nein,
das ist sehr erfolgreich. Ist
so viel. Man kann ja erstmal sowas wie
Import-Export.
Rödermark in der Nähe von Frankfurt zum Beispiel.
Rödermark, ja, ist nicht so glamourös, kenne ich aber ganz gut, ehrlich gesagt. Da war der Paramount Park, so eine Disco. Schrecklich, da bin ich nie reingekommen.
Weißt du, wie der Europapark heißt?
Nee.
Rust.
Also es stimmt, Europapark Rust, siehst du? Ja. Da ist die Geschichte. Park. Auf der nächsten Party.
Ich finde total verwirrt.
Bist du in der Rust-Dynastie, wir haben ganz viele Parks.
So, Rosa Park. Freeman hast du mitgebracht, Bloody?
Bloody. Freeman ist französischer Rapper, kommt aus Marseille mit algerischen Wurzeln. Und damals, als ich so ungefähr 17 war, habe ich französischen Rap für mich entdeckt. Das war total, also die Faust auf mein Ohr quasi, aufs Auge. Ich kann kein Französisch bis heute, leider. Aber die Art, wie die Jungs gerappt haben, NTM, IAM, Freeman, diese ganzen Jungs, haben mich total bewegt. Und ich habe das eigentlich durchgehend gehört für 3 Jahre mindestens und jetzt freue ich mich auch immer, wenn es läuft.
Bei Rap und Hip-Hop ist es immer zwischendurch ganz gut, die Texte zu verstehen. Die sind manchmal ganz schön heftig.
Ich vertraue meinen algerischen Brüdern.
Okay, vertrauen wir deinen algerischen Brüdern.
Même en étant plein, y'a toujours moyen de se plaindre. J'aime avec mes yeux, des cœurs vont se teindre. Rien n'a changé, mentalité du plaid trop. Né frais, mais fierté, jamais changerai ma peau. Marron, le
daron. Na, kannst du noch so wie.
Kopfnicken?
Nein, Kopfnicken kannst du.
Ja.
Aber kannst du das so lautmalerisch mitsingen?
Ich finde immer dieses. Irgendwie finde ich finde es einfach, das hat so einen Flow, dass ich komme nicht klar drauf. Ich finde es immer. Ich gehe da richtig auf, also geht mein Herz auf, wenn ich die Jungs höre. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es einfach nur großartig. Wahrscheinlich ist es besser, dass ich es nicht verstehe, aber genau.
Tanzt du alleine?
Ja, voll.
Wie, wann?
Immer. Also wenn alle aus dem Haus sind, geht die, also vor allem, wenn ich traurig bin, dann ist das auf jeden Fall ein Stück weit so ein Schlüssel, rauszukommen, Emotionen zu releasen, die in mir stecken und die mich runterziehen. Und Musik ganz laut im Auto oder bei mir im Wohnzimmer sind Befreiungsmomente voll.
Komisch, dass das geht, oder? Ich finde das so faszinierend und so beruhigend.
Ja.
Also ich habe immer Angst, dass das irgendwann nicht mehr geht. Ich kriege automatisch gute Laune, wenn ich eine halbe Stunde einfach nur mir die Bluetooth-Kopfhörer aufsetze. Aber so wie du es gesagt hast, drehst du die Anlage auf?
Ich drehe die Anlage richtig auf, kein Kopfhörer. Das muss Stereo überall zu hören sein und ich tanze dann exzessiv.
Du wirkst auf mich. Ich kenne dich nur aus, wir haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Wir sind uns schon 3-4 Mal über den Weg gelaufen. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen mal getroffen und miteinander unterhalten und darauf folgte dann auch die Einladung. Du wirkst eigentlich sehr spielerisch und leicht. Ne? Also so dieser Schmerz oder diese Angst, hat die was mit der Welt um dich zu tun, dass du gerade jetzt momentan zum Beispiel, geht es ja vielen Menschen so, die auch sehr stabil im Leben standen, dass plötzlich alles so wegknackt und wegrauscht und so ein Paradigmenwechsel den nächsten ablöst und die Sicherheiten irgendwie gar nicht mehr da sind und selbst Helden viel Angst haben können. Das war gerade der Hund, der schläft und der Schlafgeräusche macht. Ja.
Kennst du auch.
Oder ist es die Angst, die nur mit dir zu tun hat, die auch in einer ganz anderen Zeit nur genauso stark wäre?
Also ich würde sagen, dass das ist eine Angst oder ein Gefühl oder ich kann es immer am besten beschreiben als so eine Art Farbe, also so ein schwarzes Loch oder was dich so abschaltet. Aber tatsächlich ist es schon auch so, dass die Überforderung, die die Welt mir bietet. Also ich bin quasi, ich habe ein Gefühl der Überforderung, zu reagieren und zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Es ist alles wahnsinnig komplex. Ich habe aufgehört, an vieles zu glauben, an was ich mal geglaubt habe. Und dementsprechend kann es sehr leicht was triggern, was vielleicht einen dann so ein bisschen eher in die Traurigkeit gehen lassen kann.
Wir setzen uns jetzt unsere Kopfhörer auf und tanzen im übertragenen Sinne in eine andere Stimmung, wenn du möchtest.
Unbedingt.
Und zwar mit Guns N' Roses.
Yeah.
Sweet Child O' Mine. Wofür steht dieses Lied?
Also ich muss ja erstmal sagen, ich habe das auf dem Weg hierher zu dir gehört im Auto und die Sonne schien und dieser Herbst ist so wunderschön, ist so in Berlin, es ist so unglaublich. Schön. Und Sweet Child of Mine lief alle Fenster runter, das ist meine Frankfurter Seele, muss sein und laute Musik, der Assi kommt. Und da lief dieses Lied und gegenüber, ich stand an der Ampel und habe voll gesungen, was auch natürlich eine Befreiung ist. Und gegenüber stand ein Typ, der in seinem Krankenwagen gechillt hat, weil nichts los war und hat sich so gefreut und ich habe ihm das entgegengeschmettert und er hat mir so ein Metal-Zeichen gezeigt. Ich dachte, yeah. Guns N' Roses steht für mich als 14-jähriger Junge in Heidelberg, haben wir damals gewohnt. Appetite for Destruction, großartige Platte, habe ich wahnsinnig geliebt, war eine meiner ersten CDs. Ich hatte eine lange Geschichte dazu, aber vielleicht hören wir es uns auch erstmal an.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute der Schauspieler Tristan Pütter, geboren 1980 in Frankfurt am Main.
Yes.
Halber Waliser.
Halber Waliser. Bitte. Ich wollte ja.
Win. Ja. Deine Mutter war Waldorfschullehrerin. Oder ist sie es noch? Oder ist es falsch?
Meine Mutter hat gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert und ist wieder eingestiegen. Quasi jetzt eigentlich nach Berlin gezogen vor einem Jahr. Die war eigentlich verrentet und ist aus San Francisco, wo sie eine eigene Schule gegründet hat. Keine Waldorfschule, sondern eine Schule, die auf ihrer Art und Vorstellung von Pädagogik basiert. Und wie es der Zufall so will, meine Mutter ist ein Arbeitstier und liebt ihre Arbeit als Lehrerin. Und dann fiel bei unserer mittleren Tochter der Klassenlehrer aus, weil Burnout oder so. Und nach langem Hin und Her ist meine Mutter dann wieder zurück ins Berufsleben und arbeitet jetzt voll und bildet Lehrer aus am Seminar und ist voll aktiv und dadurch auch wirklich zu Hause in Berlin.
Deine Mutter scheint wirklich eine Vollblutpädagogin zu sein, wenn sie nochmal eingestiegen ist, wenn sie Lehrerinnen und Lehrer ausbildet. Und es hat offenbar auf dich abgefärbt. Was hast du da gesehen, was dich so fasziniert hat? Denn du willst mit ihr gemeinsam eine Schule gründen. Euch fehlt offenbar nur das Gebäude. Erzähl mal.
Also in erster Linie will ich meine Mutter und ihre Kolleginnen unterstützen mit meinem Netzwerk. Meine Mutter hat eine Schule gegründet, The New Village School in Sausalito in San Francisco. Diese Schule ist so ein unglaublich besonderer Ort. Die Kinder lieben diese Schule. Wenn Ferien sind, dann wollen sie unbedingt wieder zurück. Sie sind draußen in der Natur. Die Unterrichte beziehen sich aufeinander. Sie lernen was in Mathe. Dann bauen sie einen Pizzaofen im Garten. Die Schule ist künstlerisch, die vibriert. Und es ist wirklich ein Wahnsinnsort. Und wir haben uns gedacht, warum versuchen wir nicht, das nach Berlin zu bringen? Ich glaube, dass so kann sich Gesellschaft vielleicht verändern. Man muss bei den Kindern anfangen. Mhm. Man muss dafür sorgen, dass Kinder anders aufwachsen, lernen dürfen, anders lernen zu lernen.
Dass sie Lust haben.
Dass sie Lust haben zu lernen, dass man nicht ergebnisorientiert lernt, sondern den Prozess lernt, dass man lernt, das Scheitern zu riskieren und wieder neu anzusetzen. Also so lange zu versuchen, bis man das Problem geknackt hat. Nicht auf die Prüfung lernen, sondern lernen, Ideen zu haben. Lebendig zu sein, gesund zu sein, in Kontakt zu sein mit der Natur, mit den Dingen, die man lernt, dass es nicht totes Material ist, sondern etwas ist, was man anwenden kann.
Und wie können wir dazu beitragen, euch bei dieser Idee zu unterstützen? Ihr sucht ein Gebäude, ist das richtig?
Wir suchen ein Gebäude in Berlin. Es soll urban sein, also
zentral
angebunden. Und wenn sich jemand berufen fühlt und ein Haus besitzt oder jemanden kennt, der glaubt irgendwie, hey, hier muss ein Ort entstehen, wo was lebt, wo Kinder frei lernen können und zukunftsorientiert sich selber spüren lernen, dann her mit der Adresse und her mit dem Kontakt. Und ich lade gerne ein zu unserem ersten Infoabend, den wir bald im November haben, und dann können wir reden.
Ihr habt schon ein Konzept, das ist alles erarbeitet.
Das Konzept steht, alles ist erarbeitet.
Man kann sich
wir
mit
sind
dir,
bereit.
Also gut, wer sich da berufen fühlt oder wer mehr über dieses Konzept wissen möchte oder eben so ein Gebäude besitzt, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir leiten die E-Mail dann weiter. hörbar@radio1.de.
So. Super, danke.
Weiter im Text. Damals seid ihr häufig umgezogen. Hatte das auch mit ihrem, wie oft, wenn du so lachst?
Ich glaube, bevor ich 18 war, bin ich, glaube ich, 15 Mal umgezogen.
15?
Habe ich mal zusammengerechnet. Also mit allen, wir schlafen jetzt mal hier oder wir sind eine Woche da und teilen uns dieses Bett und dann sitzen wir ein Haus für ein Jahr in Vorort von Heidelberg. Und es war ein ziemliches Hin und Her. Wir hatten nicht viel Geld. Meine Mutter war alleine mit den zwei Jungs. Und als Waldorflehrerin und Überzeugungstäterin verdient man jetzt nicht so viel Geld. Mein Vater und der Vater von meinem Bruder haben quasi Unterstützung gezahlt, der Vater meines Bruders gar nicht. Und so hat sie sich irgendwie so durchgeschlagen. Deswegen war immer mal hier schlafen und da schlafen angesagt, was aber wir als Kids irgendwie nicht so wirklich als irgendwie unsicher oder irgendwie doof wahrgenommen haben, sondern das war halt einfach unser Leben.
Ich glaube auch, dass wir Erwachsenen das mit unseren Maßstäben anders beurteilen. Das ist für Kinder ja im Zweifel, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch von Charakter zu Charakter verschieden, aber die Konstante hattet ihr ja in eurer Mutter und euch. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr auseinander, ihr beiden Brüder?
6,5 Jahre.
Oh, dann doch. Das ist ja dann doch. Bist du der Jüngere oder der ältere Bruder?
Ich bin der Ältere. Ich war so ein bisschen dann die Vaterfigur vielleicht ein Stück weit für meinen Bruder. Und wir sind so zu dritt durch die Lande gezogen. Und wir, aus heutiger Perspektive würde ich jetzt auch vielleicht sagen, finde es ganz gut, dass meine Kinder irgendwie da ihr Zuhause und da ihre Schule haben und da diese Sicherheit spüren. Aber damals, also da ist nichts dran, was ich irgendwie meiner Mutter vorwerfe oder so.
Hast du das Gefühl, dass dieses ständig neu anfangen müssen, was du damals ja nicht so definiert hast, weil du es nicht reflektiert hast wahrscheinlich, sondern das gehörte zu deinem Leben dazu, dass dich das als erwachsenen Menschen flexibler, anpassungsfähiger gemacht hat?
Ja, ein Stück weit schon. Also ich habe es eigentlich immer geliebt, nur einen Koffer zu haben und schnell quasi Zelte abbrechen zu können und woanders zu sein. Auch dieses Leben als Schauspieler, wo du viel unterwegs bist und ständig neue Leute kennenlernst und dich neu ajustierst und so, das liegt mir einfach und das ist damals vielleicht in mich gepflanzt worden.
Bindest du dich dadurch nicht mehr oder bindest du dich dadurch schneller?
Ich binde mich dadurch schneller und vielleicht nicht so tief. Vielleicht also eine gewisse Form der Verlustangst, die habe ich schon auch und Neophobiker habe ich auch schon mal gehört von irgendeiner Ex-Freundin, aber ich glaube, dass ist wirklich, dass eine echte tiefe Freundschaft entsteht, da dauert es eine Weile und die bleibt dann auch.
Also ich aber das ist ja nicht verkehrt.
Eine selektive Gruppe, die mich mein Leben begleitet.
Das ist doch toll. Also ich glaube, das hat so, dass sowas auch dann Zeit braucht. Also ich glaube, das kennt auch jeder und jede von uns, dass man sich manchmal so in Menschen so verliebt und so eine Intensität spürt und das dann so schnell aber wächst, so schnell, dass das dann, plötzlich knickt es um, weil es nicht stabil wurde, weil die Zeit irgendwie schon ganz gut manchmal dafür ist.
Ja, das ist absolut so. Dieses schnelle Verlieben, das schnelle Begeistertsein für Menschen, für Dinge, das lebt
kann gut, mir. Kann gut gehen, ja, ja. Dieser Song eben, der hatte mit deiner Teenagerzeit zu tun. Wir kommen jetzt auch gleich schon zum nächsten Lied.
Ja.
Aber vielleicht sollten wir Guns N' Roses da noch einflechten.
Ja.
Du hast schon angedeutet, dass du viel geskatet hast oder bist.
Ich habe mir tatsächlich vor einem halben Jahr ein Skateboard gekauft in so einem, das war keine Midlife-Crisis, aber es ist schon so, dass ich das nie benutzt habe.
So ein Longboard?
Nein, das ist wack. Also das ist schon so ein richtiges, wo man so Tricks machen könnte. Und ich kann die Jungs aus dem Vorderhaus noch mit dem Double Kickflip auch noch beeindrucken. Aber ich habe jedes Mal, denke ich mir, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie den Arm breche, wann ist die nächste Produktion und so. Aber ich mache es dann trotzdem. Aber genau, Guns N' Roses, das war noch ein bisschen früher, das war so 14 und wir hatten immer ein Haus, wo sehr viele andere Kinder auch gewohnt haben. Also in unserem Haus waren immer Gastkinder. Also
in eurer Wohnung oder in eurem
Wohnung,
Haus?
Die sind dann irgendwie irgendwo rausgeflogen, weil sie so Delinquents waren oder tatsächlich hatten wir auch mal, mein Vater hat mal einen Bericht gemacht im Frankfurter Bahnhofsviertel, hat er über so einen Zuhälter und im Laufe dessen hat er seine Frau kennengelernt, die professionell gearbeitet hat im Bahnhofsviertel und zwei Kinder hatte und die sind dann auch eine Weile bei uns untergekommen und haben dann bei mir und meiner Mutter und dem kleinen Garan, meinem Bruder, der damals noch ein Baby war, auch gearbeitet und meine Mutter hat dadurch ein bisschen Geld gekriegt und die Kids hatten ein sicheres und gutes Zuhause. Aber diese Appetite for Destruction CD hat sie verschenkt, ohne dass sie mich gefragt hat, an einen Native American Jungen, der mit seiner Mutter bei uns zu Besuch war und in unserer Schule irgendwie seinen Stamm vorgestellt hat. Und die haben eine Weile bei uns gewohnt und als ich nach Hause kam von der Schule und die waren abgeflogen, war Queen weg und Appetite for Destruction.
Das ist nicht lustig.
Das ist überhaupt nicht lustig. Aber ja, ich weiß noch, der hat dann, genau.
Sie
ja.
kann froh sein, dass du ihr so verziehen hast, dass du so ein guter Junge geworden
Voll,
bist.
Mann.
Ja. Wolfgang Ambros. Ich glaube, ich gehe jetzt.
Ja, bitte.
Einfach spielen jetzt und dann sprechen wir danach drüber?
Einfach spielen und zuhören. Gut.
Es ist zäh, über Schafür zu machen Unterricht.
Radio 1 Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Der Schauspieler Tristan Pütter. Sie kennen ihn von Unsere Mütter, Unsere Väter, unter anderem Babylon Berlin, Toni Erdmann.
Mhm.
Oh, das war eine schöne Rolle.
Oh, das war schön. Das war auch das war genial. Alles daran war einfach großartig.
Oh, Toni Erdmann war so ein schöner Film.
Da schmeiß ich dreimal Brian De Palmas, Spielberg und Emmerich über Bord für Marenade.
Man kann ja schon auch sagen, dass die Rolle, die du gespielt hast, das ist mehr als diese eine Szene gewesen, weil diese eine Szene war schon auch, du hast auf ein kleines Stückchen.
Sag es.
Also du hast.
Sag es ruhig.
Du hast auf ein.
Petit Four.
Petit Four masturbiert.
Richtig. Das war der Wunsch meiner Partnerin. Und ich habe es getan. Also, im Spiel.
Und dann bist du in so einem guten Film und wie gesagt, deine Rolle ging weit darüber hinaus, also daran lag es nicht. Aber dann hast du, glaube ich, dann ein Jahr danach, man denkt ja dann, jetzt kommt ganz viel, es passiert ganz viel, solche Filme bringen was ins Rollen und Öffentlichkeit und dat. Und dann kam ein Jahr, irgendwie kamen keine guten Filmangebote, du hast erstmal Theater gemacht.
Genau.
Wie erklärst du dir das?
Ja, dieser Beruf ist schrecklich in dem Sinne, weil er immer, also jedenfalls bei mir, nicht bei anderen, aber bei mir, aber bei vielen anderen auch, denke ich, in so Wellen kommt. Und du kannst nie vorhersagen, wann wieder das Telefon nicht klingelt. Und man denkt, oh Gott, was passiert, ist vorbei. Ich habe doch gerade irgendwie bei den Oscars, das ist doch wirklich, das ist doch, come on. So Leute, lasst uns doch mal ein paar gute Filme drehen. Und es passiert dann nichts. Und inzwischen weiß ich, dass dann doch was passiert. Und dass es dann wieder vielleicht irgendwas Kleines gibt, woraus man was machen kann. Und dann bietet sich wieder die Chance auf einen größeren Film. Und ich liebe das Theater sehr. Ich habe auch gerade nach langer Zeit wieder Theater gemacht. Am Deutschen Theater mit René Polesch. Und es war ein großes Geschenk, das wieder machen zu dürfen. Und meine Zeit an der Volksbühne zähle ich zu meinen wichtigsten Erfahrungen überhaupt.
Apropos René Polesch, da gibt es ja auch aktuell was hinzuzufügen. Du spielst gerade mit Sophie Reuss am Deutschen Theater.
Ja, mit der großartigen Sophie Reuss. Liebe einfach außerirdisch. Läuft am Deutschen Theater noch die ganze Spielzeit. Das ist ein Erlebnis, Sophie Reuss auf der Bühne sehen. Muss jeder, der es noch nicht getan hat.
Und du hast das Glück, das jedes Mal zu tun, wenn du mit ihr spielst.
Das ist großartig.
Gab es denn in deinem Leben diesen Moment als Junge, als Heranwachsende, weiß ich nicht, wo du das Gefühl hattest, dass die Schauspielerei was für dich sein könnte?
Ja, also relativ früh wusste ich, dass, also quasi ich war in der Schule jetzt nicht so der, ja, ich hatte vielleicht nicht so das größte Glück mit meinen Lehrern, hatte aber dann wiederum das Glück, in der Waldorfschule sein zu dürfen und mich auch im Theater ausprobieren zu dürfen. Und ich habe einfach sehr früh gemerkt, dass das der Ort ist, wo ich mich irgendwie frei fühle von dem Druck, was erfüllen zu müssen, was ja eigentlich komisch ist, weil es da eine Idee gibt und einen Regiestuhl, der dir irgendwie irgendwelche Anweisungen gibt oder so. Aber diese Autonomie, die du dann irgendwann hast auf der Bühne,
wenn man dich lässt
und wenn du dich selber auch lässt, wenn du selber dich dich enablest, das einfach zu erfahren, das ist mir irgendwie komischerweise einmal passiert und dann habe ich irgendwie zugeschlagen.
Hab ich gesagt, als Loki damals war das?
Ja, genau, das war so in der dritten Klasse war das oder so. Es war einfach so eine, lustig, dass du das weißt, so eine kleine, es ist tatsächlich, es klingt total cheesy, aber es ist der Weg nach dem Text zurück an meinen Platz und sich noch einmal umdrehen und das war nicht geplant. Und da wusste ich, oh Gott, ich kann alles machen. Ich kann alles machen da oben. Und das habe ich nicht mehr losgelassen.
Hattest du richtig den Plan nach der Schule?
Ja, also das war
zu einer Schauspielschule.
Ich habe sofort dann angefangen, Statisterie zu machen am Frankfurter Schauspielhaus. Ich hatte wusste überhaupt nicht, wie man Schauspieler werden soll. Dann habe ich da irgendwie am Theater angerufen und dann bin ich da Statist geworden und wurde dann Kleindarsteller irgendwie im Besuch der alten Dame und fand es super aufregend. Und genau, dann war klar, okay, ich will ans Theater, ich will Schauspieler werden und habe dann vorgesprochen. Und
du hast erstmal Zivildienst gemacht?
Erstmal Zivildienst gemacht. Mobile Altenpflege in Bornheim in Frankfurt.
Kannst du darüber was Gutes sagen?
Ich kann darüber viel Gutes sagen. Ich finde, das ist eine super Sache. Ist eigentlich total schade, abgesehen davon, dass der Wehrdienst weg ist. Was ich gut finde, ist der Zivildienst eigentlich was fehlt. Es war eine super Erfahrung. Ich habe wahnsinnig berührende Momente erlebt, Leute zu pflegen, fand ich klar eine Überwindung, aber auch dann sehr, ja irgendwie, das wie soll man sagen, auf Deutsch, also humbelt einen so ein bisschen.
Also das Wort, das mir jetzt einfällt, ist noch umständlicher, das heißt so persönlichkeitsbildend, aber ich glaube, dass diese Erfahrung, die man macht in so einer Situation, fast egal in welchem Alter, aber in dem Alter ist es vielleicht besonders wichtig, weil du...
Ja, man will so los, man steht in den Startlöchern, man will jetzt irgendwie die Welt erobern und dann war man irgendwie so ein bisschen geparkt und so und die Mutter war nach San Francisco gezogen, ich war irgendwie da so in Frankfurt und wusste aber schon, ich gehe nach Wien ans Seminar und zum Studieren und war dann aber da und dann irgendwie, was hinter diesen Fenstern los ist in all diesen Städten, wenn man durch die Straßen fährt, das erfährt man dann auf einmal, wenn du die alte Frau siehst, die vollkommen allein da in ihrem Bett liegt oder den blinden Mann, der irgendwie in Unterhose das Haus zusammenschreit und du musst dann da rein und musst mit ihm reden und fragen, was er zum Essen haben will und dann gehst du einkaufen. Das war schon irgendwie eine wilde Zeit, ich fand es ganz toll eigentlich und ich finde, das ist eine wichtige Erfahrung.
Ich nehme jedes Plädoyer für den Zivildienst hier gerne entgegen. Ja. Ich wusste jetzt nicht, was du sagen
Absolut.
Würdest. Manche Geschichten sind
jeder.
Aber, ja, die meisten sind tatsächlich so, dass sie sagen, dass sie das nicht missen wollen im Rückblick. Ne? Am Anfang, wie du sagst, ist es manchmal so Überwindung. Oh Gott, muss ich den jetzt den Hintern abwischen? Will ich Klar. nicht? Kann ich nicht? Und dann plötzlich...
Ja, auch, selbst auch Angst. Also da waren Leute, die waren unberechenbar, mhm. so zum Teil, weil sie eine Psychose hatten oder so und waren alleine zu Hause. Und ich bin dann da hingegangen mit 19 Jahren. Und das ist, ja, aber dann irgendwie das, dann doch Momente, der Connection zu mhm. erfahren mit denen und auch danach zu wissen, boah, ich habe es einfach geschafft und der hat jetzt da seinen Kühlschrank voll und jetzt bin ich auch froh, dass ich hier raus bin, meine Fresse. Aber so, das ist, ja, das setzt einen irgendwie in Relation auch.
Schön, dass du das sagst. Bob Dylan hast du mitgebracht. You Belong to Me. Hm. Für wen oder was steht dieser Song?
Dieser Song steht für ganz viel, der steht für ein ganz großes Kapitel meines Lebens, der steht für die große Liebe, der steht für, ja, für Erwachsenwerden, für das, was einem begegnet, wenn man, ja, wenn man mit den Unwegsamkeiten des Lebens und von Beziehungen und so konfrontiert wird. Und es ist ein wunderschönes Liebeslied, ein trauriges Liebeslied und am Ende spricht Woody Harrelson. Und das finde ich einfach so geil.
See the pyramids along the Watch the sunrise from a tropic
eye. Radio 1, die Hörbarust, der Schauspieler Tristan Twitter ist heute hier zu Gast. Da bist du also, hast Zivildienst gemacht, gehst nach Wien, wolltest dir eigentlich an die Ernst Busch hier in Berlin mhm. und bist dann aber im Max-Reinhardt-Seminar gelandet und das war in der Rückschau wahrscheinlich gut.
Das war das Beste, was mir passieren konnte, ja. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich in Wien gelandet bin. Ich bin sehr froh, dass ich zu dieser Zeit in Wien gelandet bin, mit diesem Jahrgang, mit den Freunden, die ich von damals immer noch bei mir habe. Und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht, die Busch hätte mich wahrscheinlich, war wahrscheinlich ein bisschen, wäre sie zu hart für mich gewesen. Mhm. Wien war das pure Leben. Der Gürtel, das war einfach großartig. Also ich erinnere mich so wahnsinnig gerne an diese Wiener Zeit, weil wir die Stadt erobert haben.
Indem ihr was getan habt. Ihr wart in den Cafés, in den Clubs, ihr habt getanzt, genau. gelebt.
Wir waren kaum in der Schule, glaube ich. Wir hatten irgendwie, ich weiß nicht warum, es war einfach ein Momentum. Unser Jahrgang hatte eine irrsinnige Kraft und ja, so ein Wunsch, so eine gewisse gute Aggression gegen das Verstaubte, was das Seminar auch hatte damals, zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir haben damals dann auf eigene Faust René Polesch versucht, an unsere Schule zu kriegen, damit er mit uns arbeitet, was dann auch gelungen ist. Und das alles vorbei an der Leitung. Wir haben eben diese Energie, das waren vor allem irgendwie so fünf Jungs, die mich so zum Teil auch dann jetzt nicht mehr, aber die mich noch begleiten. Und es war großartig, wie du sagst, Kaffeehäuser, Clubs, Theater spielen, Schule schwänzen, nachts den Gürtel entlang ziehen. Großartig.
Aber dann kam Berlin. Also, oder beziehungsweise Berlin war wie so eine logische Konsequenz offenbar. Es war klar, du würdest irgendwann nach Berlin. Ach nee, du hast zuerst in Bremen, glaube ich, am Theater
genau.
gespielt.
Genau. Ich habe dann vorgesprochen und dann war Bremen die beste Option. Im Theater am Goetheplatz. Und da habe ich 2 Jahre gespielt und habe mir da die Hacken wund gespielt, habe so mir die Sporen oder was verdient. War total enttäuscht vom Stadttheater nach dieser Polish-Erfahrung und habe mich da aber ganz gut durchgeschlagen und mochte das sehr und hab dann aber gekündigt und bin dann einfach nach Berlin und dachte, wird schon irgendwie.
Wurde auch.
Wurde.
Ja. Ja. Du bist damals durch Neukölln, wer jetzt Berlin nicht so gut kennt, Neukölln ist bis vor, naja, weiß ich nicht,
15
so
Jahren.
10 Jahren vielleicht, war das so immer noch das so ein Viertel, wo man sagt, okay, wow, das ist so das fertigere Kreuzberg ganz früher gewesen.
So ein bisschen so ein No-Go-Area.
Ja,
das
genau.
War so gerade Rüsli-Schule.
Es ist auch nicht so, dass es so, dass es nichts mehr davon hat. Ne? Also es ist nach wie vor auch so, dass es Ecken gibt, die für einige Leute No-Go-Areas geblieben sind. Das muss man einfach, das ist leider echt so. Nichtsdestotrotz ist es ein junger, quirliger, sehr diverser Kiez.
Ja.
Früher hieß es ja, ich habe leider nur eine Wohnung in Neukölln gekriegt. Heute heißt es, wie hast du diese Wohnung in Neukölln gekriegt?
Genau. Zu der Zeit war es noch, okay, Neukölln, wirklich? Ja. Und ich komme aber, also ich habe mein Abitur in Dietzenbach gemacht, was ein Vorort ist von Frankfurt mit dem höchsten Ausländeranteil, glaube ich, in Deutschland sogar, in einer Kleinstadt. Und hatte immer diese Kieze geliebt. Also ich liebe die arabische Kultur, Cafés, Baklava, irgendwie das Laute, das Leben, die hupenden Autos, das fand ich immer wahnsinnig toll. Und so habe ich mich auf der Sonnenallee immer sofort wohlgefühlt. Das fand ich super, da zu sein.
Und du hast auch eine sehr schöne Wohnung gefunden?
Ja, wunderschön. Das war so Wahnsinn. Ich bin da reingelaufen und es strahlte einfach nur, weil der Dielenboden so weiß gestrichen war. Es war alles ziemlich runtergekommen und abgefuckt. Aber ich dachte, das ist der Sonnenort. I'm gonna be here.
Ist das wichtig für dich, wie du wohnst?
Voll, total. Ich habe immer viel zu tun. Also in Bremen habe ich nichts verdient und habe aber in einer wahnsinnig, also viel zu teuren Wohnung für mich gewohnt mit Wintergarten, weil ich muss mich zu Hause fühlen, sonst ich muss irgendwie.
Was gehört denn dazu, damit du dich zu Hause fühlst?
Es muss schön sein und warm und gemütlich und einen schönen Blick haben und irgendwie muss das Licht reinkommen, sonst.
Das richtige Licht.
Ja, ich brauche das richtige Licht. Mm. Ja, und ich liebe es einfach, wenn es schön ist. So.
Also und was stört dich am Wohnen? Also was könnte es sein, was von außen kommt? Zu viel Stille, zu viel Lärm ist es ja offenbar nicht. Also du bist wie so ein Baby, das am besten schläft, wenn draußen richtig
Rambazamba ist. Also sowas jedenfalls früher. Jetzt bin ich ganz froh, wenn ich, wie hat Peter Fox in seinem neuen Lied, ich habe Brandenburg entdeckt. Das habe ich natürlich auch und finde es ganz gut. Genau, also aber damals so mit 25 fand ich Neukölln, Karl-Marx-Straße, bester Ort für mich.
René Polesch hatte dich offenbar gut in Erinnerung, denn eines Tages rief er dich an, lud dich in die Volksbühne ein, da gab es den Frank Castorf noch und da hast du vorgespielt und wurdest genommen. Hast da auch, glaube ich, 3-4 Jahre warst du, glaube ich, auch fest.
Genau, ich war da 3 Jahre, glaube ich, fest und dann habe ich da nochmal 2 Jahre gastiert, glaube ich, und habe mit Frank viele Sachen gemacht und mit Polesch auch einige Stücke, mit Gottschew auch gearbeitet und so, das war toll.
Und dann ging diese Filmerei los, wir haben es in der Bio ja schon erwähnt, du hast in ziemlich guten Produktionen mitgespielt, du wirst vielleicht auch in ein paar Produktionen mitgespielt haben, auf die du rückblickend, wo du sagst, ja weiß ich nicht, ich habe es mir nicht alles anguckt, aber ausgezeichnete Filme und Serien dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezeichnet. Unsere Mütter, unsere Väter haben wir schon erwähnt. Oder Toni Erdmann haben wir vorhin drüber gesprochen. Kudamm und Babylon Berlin. Jetzt aktuell gibt es einen Film, der ist am 26. im Fernsehen gelaufen. Linear, wie es heißt.
Linear.
Und es ist so abgefahren, weil früher auch so was so Gäste anging, die uns angeboten wurden, wo es dann immer ganz wichtig war, vor dem Ausstrahlungstermin dieses Interview zu führen. Es hat sich so verschoben, dadurch, dass die Mediatheken so wichtig geworden sind und die Sender auch, ich wollte gerade Sender gendern, die Sender und Senderinnen, totaler Quatsch, auch wissen, dass das auch oft entscheidend ist. Siehe eben beispielsweise Kudamm. Rammstein, als ich hörte, dass du jetzt auch noch die Hauptrolle oder eine der beiden Hauptrollen in Rammstein spielst, habe ich gedacht, interessant. Ich habe sofort an den Musikfilm, gedacht. Ich dachte, das ist ja die Bandgeschichte vielleicht irgendwie.
Ja, jeder. Stell dir vor, ich als Till Lindemann.
Ja, ich habe wirklich überlegt, welche Rolle du so. Aber es geht um die Flugkatastrophe.
Genau.
Ja. Bei einer Flugschau. Kannst du in 2-3 Sätzen zusammenfassen, wovon dieser Film handelt?
Also dieser Film ist kein Katastrophenfilm, ich habe mich längere Zeit eher schwer getan. Ich wollte den Film erst nicht machen, aber durch einige Gespräche habe ich dann den Ansatz eben verstanden. Das Zentrum des Films ist die Therapiegruppe, die wirklich existiert hat von Hinterbliebenen dieser Flugzeugkatastrophe. Zu der Zeit wurde auch durch diese Therapiegruppe das posttraumatische Stresssyndrom in Deutschland anerkannt überhaupt. Und die Geschichte dieser Menschen wird erzählt. Mhm. Also es wird nicht draufgehalten, sondern es wird stehen diese Menschen im Zentrum, auch in großer Zusammenarbeit, in enger Zusammenarbeit mit den Hinterbliebenen und Zeitzeugen. Und ich spiele eine fiktive Figur, die so ein bisschen der Gegenpol ist zu den Opfern, der Ermittler.
Man muss vielleicht noch sagen, was da passiert ist für die Menschen, die jünger sind. Das ist jetzt 34 Jahre her. Genau. Es gab einen Flugtag in Rammstein und dort wurden, wie nennt sich das, Schaufliegen, wie auch immer, es wurden dann so Figuren.
Genau, eine geflogen. Italienische Flugstaffel, die Frecce Tricolore, hat das durchstoßene Herz geflogen, ein sehr kompliziertes Manöver, und ist dann in der Luft zusammengestoßen, zwei Flieger, und sind in die viel zu nah positionierten Zuschauer abgestürzt. Viele Menschen sind dabei.
70 Menschen, darunter 12 Kinder. Also mindestens, es ist noch nicht ganz geklärt, die genaue Anzahl der Toten.
Genau, zum Beispiel die Amerikaner haben gar keine Zahlen rausgegeben, wer von ihnen gestorben ist. Rammstein ist eine Airbase, also US-Militär, die auch heute noch existiert. Von da aus werden einige Einsätze weltweit gesteuert. Genau, und da hat sich dieses Unglück zugetragen.
Dieser Film ist nicht ein Nachspielen dieser Katastrophe, sondern, wie du schon gesagt hast, es ist, wie geht es den Menschen heute? Genau. Es sind schon auch Rückblicke, was hat das mit den Menschen gemacht, was genau ist da passiert, was hat das mit den Familien gemacht? Es ist ein Film, der Trauer, der erklären soll, dass man Trauer nicht alleine bewältigen sollte und muss. Das hat es auch, was du gerade sagtest, dich, glaube ich, dazu ermutigt, das zu machen. Ja. Und es gibt auch noch eine Dokumentation, die man sich auch anschauen kann, wenn man mehr wissen will, wie das damals passiert ist, in der ARD Mediathek.
Richtig. Genau.
Also heißt Rammstein, das durchstoßene Herz. Musik.
Musik.
Sag mal, ach so, ja, na klar, ich wollte gerade sagen, wer heißt denn noch alles Win? Aber das ist ja dein Bruder, den wir jetzt hören.
Jetzt hören wir meinen Bruder.
Win Davis mit Other Side, 6,5 Jahre jünger als du. Mhm. Was sind die herausstechendsten Merkmale deines Bruders? 3 Worte.
Tief. Sinn. Traurigkeit.
Oh.
Und unglaubliche Liebe. Das sind mehr als 3 Worte, aber ja. Talent.
Talent. Gut, dann lass ihn uns mal kennenlernen.
We rise, we fall, we get back up, and then we keep on rolling. For the ones who kept us going. For the ones that we trust who never gave up on us. We rise, we fall, we get back up, and then we keep on rolling. For the ones who kept us going. For the ones that we trust who never gave up on.
Merken Sie sich Win Davis mit Y, also das Win, Other Side hieß der Song. Aus einem Interview, ich weiß gar nicht mit welcher Zeitung das war, habe ich oder kann ich Sätze zitieren wie: echte Männer sind Feministen.
Ja.
Ja, ich finde es wichtig und gut, wenn Männer sich zu diesem Thema auch äußern und positionieren, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein paar Begriffe gibt, die möglicherweise etwas undeutlich dechiffriert werden, wie zum Beispiel Patriarchat oder Feminismus. Wenn du sagst, dass dich sowas wie die Macho-Kultur eher irritiert, heißt das was?
Na, das heißt, dass Männlichkeit ist, finde ich, ein ziemlich komplexes Thema. Und so wie ich Männlichkeit oft erlebt habe, durch so eine gewisse, also nicht jetzt körperlicher Brutalität, aber so eine Behauptung von Ausschließlichkeit, von Recht haben, von da lang ohne Kompromisse oder ohne jemand anderen im Blick zu haben, ohne Interesse an dem anderen. Und das ist das, was mich an der falsch verstandenen Männlichkeit irritiert oder wie Männlichkeit einem vielleicht beigebracht wird. Wobei wir auch keine wirklichen männlichen Vorbilder haben. Also ich in meinem Leben finde die kaum. Männer, die zuhören, die sich nicht erheben, sondern die diese Männlichkeit als eine Väterlichkeit und auch eine gewisse Richtung haben könnt, ohne über jemand anderen drüber zu fahren, ist die Männlichkeit, die mich interessiert und die mich nicht zurückschrecken lässt oder langweilt oder wütend macht, weil Wut keine gute Reaktion ist.
Und warum glaubst du, tun sich so wahnsinnig viele Männer schwer damit?
Weil es keine Männer sind, weil wir keine...
Was sind, also
ist... Weil ich glaube, dass es uns fehlt in unserer Kultur und in unserem... Es ist wahnsinnig schwer, als Mann erwachsen zu werden. Es gibt keinen Moment des Übergangs vom kleinen Jungen zum Mann. Alle glauben, sie wären Männer, wenn sie ein dickes Auto haben oder irgendwie in die Muckibude gehen können. Aber Männlichkeit für mich ist fürsorglich sein, Dinge im Blick haben, dafür sorgen, dass etwas um einen rum blühen kann.
Also all das, was deine Mutter getan hat. Ich möchte nur daran erinnern oder an dieser Stelle auch klingeln. Ist das Männlichkeit oder ist das Menschlichkeit?
Es ist Menschlichkeit vielleicht, aber es ist auch quasi, und diese Begriffe sind natürlich sehr behaftet, es ist auch vielleicht eine Qualität, die man eher dem Maskulinen zuschreibt, die aber jeder in sich trägt. Also ich habe eine feminine Seite in mir, die ich total mag.
Was ist denn feminin?
Ja, also das ist natürlich ein Streit um Begriffe auch.
Lass uns nicht streiten, lass uns versuchen, das zu verstehen.
Es ist quasi das, was, das wird schnell dann esoterisch oder so, aber es geht dann um vielleicht eine...
Du sagst gleich weich, ne?
Nee, eine Voraussicht, quasi eine Nichtverdrängung, eine alle im Blick habende Weisheit. Zum Beispiel.
Und diese, die du jetzt gerade der Männlichkeit oder der Weiblichkeit zugesprochen hast?
Das schreibe ich der Weiblichkeit zu. Ah Gott, das ist fucking kompliziert.
Aber genau da bleiben wir jetzt drin. Ja. Also, oder nicht mehr allzu lang, falls es anstrengend ist. Ich weiß es nicht. Ich liebe solche Gespräche, weil sie zeigen, letztendlich zeigen sie uns aus meiner Position, ich mag mich da täuschen, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, die Dinge zu labeln.
Das
es geht
absolut,
nicht darum, dass alles gleich machen. Es gibt durchaus Unterschiede nach wie vor biologischer Art. Und solange Männer keine Kinder kriegen können, wird es diese Unterschiede auch geben. Wir haben unterschiedliche Hormone. Aber auch da, du hast Östrogene und Testosteron. Das habe ich auch. Das haben wir alle. Also es kommt auf den Mix an. Ja. Und Fürsorglichkeit und Strenge. Wüsste ich jetzt gar nicht, wenn ich in meinen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, gibt es unglaublich viele Jungs und Männer, die orientierungslos und die vermeintlich weich, sensibel, fürsorglich, rücksichtsvoll. Also ich würde das niemals labeln wollen.
Ja, aber es wird natürlich, diese Qualität wird in jungen Männern und in auch in Kindern oft quasi abgetan. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Jungs
immer noch?
Weinen
ist es
nicht.
Immer
ich
noch
glaube
so?
Schon, dass es immer noch ist, allein schon, naja, wobei, das ist so ein komplexes Thema.
Es ist ein Riesenkomplex. Es tut mir leid, dass ich dich da reingeschaut habe, aber ich finde es schon trotzdem gut. Wir können keine Lösung da herbeireden. Wir können dieses Thema immer wieder so ein bisschen massieren, dass das weiter durchblutet ist und dass man immer wieder auf neue Ideen und neue Ansätze kommt, weil es geht nicht darum, das festzuschreiben. Es geht nicht darum, der Mann und die Frau zu sein, sondern es geht wirklich darum, möglichst gegen Gewalt, gegen Hass, so, ich brauche gar nicht gegen Gewalt, gegen Frauen, gegen Hass, gegen sondern
absolut.
Einfach besser miteinander sein.
Ja, und es gibt ganz viele Männer, die unter dem Patriarchat leiden.
Total.
Also die Elite, die quasi, also quasi Management-Etagen, also die Superreichen, die meistens Männer sind stehen trotzdem nicht für alle Männer.
Nein, und man sieht es auch im Iran zum Beispiel, an den Protesten, wie viele Männer dort auch auf die Straßen gehen, weil sie das Mullah-Regime abschaffen möchten, weil sie selbst darunter leiden, weil sie sich unfrei fühlen. Ja. Gut, okay, haben wir, dann können wir da erstmal nach.
Ja,
toll.
Könnte man sich in Rage reden und dauernd denke ich so, Gott, da ist ein Fettnäpfchen, da ist eine Falle. Klar, weil man.
Und so sollten wir nicht. Wir sollten nicht über Fettnäpfchen und Fallen. Dann kommen wir nämlich nicht weiter, dann machen wir uns nicht auf den Weg.
Ja,
wir sollten einfach zusehen, dass wir auch ein bisschen Spaß daran haben, uns auch weiß ich nicht, neue Gedanken zu präsentieren. Absolut. Und es ist ja auch schön zu sagen, okay, eben habe ich noch das und das gedacht, aber klar, dein Argument ist bestechend. Ja, ich denke da nochmal drauf rum oder so.
Ich bin auf jeden Fall gegen Labels. Das ist, also das stimmt, da hast du absolut recht.
So, James Blake hast du mitgebracht mit Vincent.
Ja, auch zum Teil, weil ich nicht weinen wollte in diesem Gespräch, weil das Original ist zwar auf einer Seite voll abgenudelt, aber so unfassbar schön, dass ich es einfach nicht, ich kann dann nur heulen. Also ne, zu dem Thema Jungs weinen nicht. Also dieser Song ist einfach dann großartig von Don McLean. Habe ich immer auf den Reisen mit meinem Vater durch Südfrankreich im Auto auf der Kassette gehört, wenn das kam. Da bin ich sofort reingefallen in dieses Gefühl von, ja, diese gewisse Melancholie, die Einsamkeit, die da beschrieben wird.
Bevor ich dich da reinlasse, du hast davon gesprochen, dass deine Mutter eigentlich alleinerziehend war mit euch beiden Jungs und zusehen musste, wie ihr klarkommt und das auch gut hingekriegt hat im Übrigen. Ist dein Vater dann so ein Reisevater gewesen, der sich ein-, zweimal im Jahr gemeldet hat und das Glück hatte, dass du dann, dass dann alles gut lief, oder wie würdest du es erklären?
Nee, meine Mutter hat quasi meinen Vater auch sehr reingelassen in unser Leben. Mein Vater kam immer jeden Donnerstag, wenn meine Mutter Konferenz hatte, zu uns gefahren. Mhm. Und jedes Wochenende bin ich dann von Heidelberg nach Frankfurt gefahren mit dem Zug. Irgendwann dann mit meinem kleinen Bruder, obwohl mein kleiner Bruder nicht der Sohn meines Vaters ist. Mein Vater hat ihn dann mit aufgenommen. Es ist alles sehr anders. Meine Familie hat immer anders funktioniert. Und genau. Aber mein Vater war immer ein Reisender und hat mich immer mitgenommen nach Afrika, wenn er da gearbeitet hat und da Journalisten ausgebildet hat, oder Reisen auf die Malediven und so. Das war schon ein Wahnsinn. Der hat mich dann immer eingepackt und gesagt, so Junge, du musst jetzt schwimmen lernen. Wir fahren nach Sri Lanka und ich arbeite ein bisschen und du guckst dir das an. Und das war immer super. Und jeder Sommerferien nach Südfrankreich, das zählt mit zu den schönsten Kindheitserinnerungen, die ich
habe.
Hast
du dir gewünscht, dass die beiden wieder zusammenkommen? Oder hast du gedacht, nee, es ist besser so, als Junge?
Ich kann mich erinnern, dass ich den neuen Mann meiner Mutter nicht mochte. Aber mir war sehr früh klar, dass die beiden sich nicht gut tun.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land.
Tristan Pütter ist heute hier zu Gast.
Fußballgott. Ich muss immer, wenn, es ist schräg, aber immer wenn jemand Tristan Pütter sagt, muss ich Fußballgott sagen. Es ist ein Tick, den ich habe. Es ist tatsächlich so. Ich sag's dann immer in meinem Kopf.
Hast du das eben
aber jetzt
auch
musst
die
ich es einfach sagen.
Einmal hast du es laut
Meine
gesagt.
Tochter denkt, ich heiße Fußballgott, wirklich.
Also ist das so eine Zwangshandlung?
Ja.
Hast du noch mehr Zwangshandlungen?
Nur den Fußballgott.
Tristan Pütter, Fußballgott.
Tristan Pütter, Fußballgott.
So weggenuschelt.
Ja.
Toll. Wann hat das angefangen? Oder nicht toll, wann hat das angefangen?
Ich finde es vollkommen okay. Das ist mein einziger Tick. Damit komme ich gut durchs Leben. Ein Freund von mir hat mich immer so genannt, als wir zusammen Fußball gespielt haben. Und irgendwann kam das.
Wie alt?
Ja, wahrscheinlich so 27 ging's los mit meinen Zwangshandlungen.
Ach, so spät.
Danke, dass ich so eine Therapiesitzung hier haben darf.
Ja, mit öffentlich-rechtlichen Geldern.
Mit öffentlich-rechtlichen Geldern und Milliarden Zuhörern.
Ja, we wish. We wish.
WhatsApp.
So, los für Lesbos.
Ja.
Wie lange ist es jetzt genau her? Hast du die Jahreszahl noch? Wann war 2015 war es?
Genau, 2015 ist das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in Griechenland abgebrannt. Es war eine Riesentragödie. Alle Menschen saßen dann haben vorher in Hütten da gelebt, weil um das eigentliche Camp noch ein zweites wildes Lager entstanden ist, nur aus Plan, also ein wirkliches Slum, und da gab es dann einen Brand und die Menschen lebten dann da auf der Straße und haben die Straße da übernachtet, Kinder, tausende Menschen ohne Decken, ohne Verpflegung, eine absolute Tragödie. Und aus dieser Tragödie heraus saß ich mal mit meinem Freund Volker Bruch zusammen. Und er hatte die Idee, er will irgendwas machen, wir müssen irgendwas machen. Was können wir machen? Das ist ja immer das, was man sich fragt, kann ich irgendwas bewegen? Und dann packt man irgendwie aus dem DM-Markt eine Windel und schickt sie irgendwo hin. Und das ist toll, aber wir wollten irgendwie einen größeren Aufschlag machen. Wir wollten irgendwie das, was ich kenne wahnsinnig viele Leute, und ich wollte einfach die Leute zusammenbringen, um wirklich was zu machen. Und wir dachten, Geld ist erstmal das, was Sachen bewegen kann. Und dann hatte er die Idee, Dinge zu versteigern. Und dann haben wir ein paar Kollegen und Freunde angerufen, die alle Kunstgegenstände oder Kostüme aus tollen Filmen. Volker hat dann seinen Hut aus Babylon Berlin gegeben. Und da kam dann eine Menge Geld zusammen.
Sehr viel.
Sehr viel.
In der ersten Runde
eine halbe Million Euro. Und genau, dann bin ich nach Moria auch geflogen. Ich hatte damals viel Kontakt mit Erik Marquardt von den Grünen, der sich unfassbar engagiert hat als einziger Europapolitiker eigentlich, Europaparlamentspolitiker. Und der hat in seiner guten Berliner Art mir dann irgendwann mal geschrieben, ja, komm doch einfach mal vorbei, kannst dir mal angucken.
Er war die ganze Zeit vor Ort?
Er war eigentlich dann monatelang auf der Insel, hat all seine Sitzungen im Europaparlament von da aus gemacht, hat ständig von da berichtet, und den habe ich dann da getroffen und bin mit ihm da zum Lager gegangen.
Die Bilder und Berichte, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber waren erschreckend, und selbst hartgesottene Reporterinnen und Reporter haben gesagt, dieses eine Wort fällt immer, Hölle. Es ist wie der Vorort zur Hölle, was dort passiert. Und dann heißt es, ja, aber es ist doch direkt am Meer, so nach dem Motto, das muss doch auch schön sein. Da ist offenbar so gut wie gar kein Schutz vor Wind, da ist keine Möglichkeit für Schatten. Du warst ja da, was hast du gesehen?
Also die Menschen da sind allem komplett ausgeliefert. Also dem Wind, dem Regen, der erbarmungslosen Sonne. Also es gab damals keine sanitären Anlagen. Das war der Beginn, als ich dann das zweite Mal oder das erste Mal da war, war der Beginn von Corona, und es gab quasi eine Quarantäne-Area dann da, die war von Stacheldraht umzäunt, und da saßen dann einfach Kinder, alte Menschen im Dreck einfach und haben gewartet. Die wurden einfach nur eingeschlossen. Also es war, ich kann das wirklich kaum in Worte fassen. Es war einfach so und ist immer noch. Jetzt inzwischen ist das Lager quasi aufgeräumt und eigentlich ein Gefängnis. Also wir können da nicht raus und rein, einfach so.
Das Lager an sich existiert noch.
Wurde zusammengezogen. Alle kleinen Lager auf Lesbos, da gab es mehrere, wurden zusammengezogen in dieses neue Lager, was eigentlich nur vorübergehend sein sollte. Aber es ist jetzt ein festes Lager, und sitzen immer noch Menschen und warten. Warten auf, sie haben eigentlich keine Chance reinzukommen, aber sie verwarten ihr Leben da.
Ihr habt diese Aktion ein zweites Mal gemacht, es ist wieder extrem viel Geld zusammengekommen.
Dadurch, dass die erste Runde so wahnsinnig erfolgreich auch war, konnten wir dann natürlich schneller Leute gewinnen, und wir wurden auch sehr viel mutiger, haben dann durch private Kontakte Daniel Craig erreicht, den James-Bond-Darsteller, und der hat dann mitgemacht und hat uns ein Video geschickt und großartige Künstler und Musiker und so. Und das wurde dann einfach dadurch dann nochmal besser. Und dann haben wir, glaube ich, 700.000 Euro nochmal eingenommen.
Wahnsinn. Also insgesamt 1,2 Millionen Euro. Oh. Ihr habt das für die Kampagne Leave No One Behind gemacht, das Verein Civil Fleet, der dieses Geld verwaltet hat und noch verwaltet wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, inzwischen ist es aufgebraucht. Es geht ja dann doch schnell. Civil Fleet ist quasi ein Gremium, was wo Anträge ganz schnell gestellt werden können. Hier ist Not am Mann, wir brauchen so und so viel Euros. Und dann gibt es dieses Gremium, was entscheidet, ob das Geld gegeben wird oder nicht. Das ist die zivile Seenotrettung, ganz verschiedene Organisationen, die das machen. Und da ist dieses Geld zu 100% hingeflossen.
Hast du noch Kontakt zu Nagis?
Zu Nagis habe ich den Kontakt verloren. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist.
Wer war das? Und
Nagis, Wahnsinn. Eine junge Frau, wahnsinnig freundlich, offen, aus Afghanistan, stand irgendwann vor mir und hat mich gefragt, ob ich, also ich habe mich dann ins Lager mehrmals reingeschlichen, ob ich helfen kann, ob ich irgendwie dafür sorgen kann, dass das Zelt, was am Hang stand, im Schotter, woanders hin kann. Ich hatte natürlich da nicht wirklich Möglichkeiten, außer mit Erik drüber zu reden. Erik Marquardt, der dann auch versucht hat, Dinge in die Wege zu leiten. Und die dann als Übersetzerin gearbeitet hat. Die konnte Englisch, war ein gebildetes junges Mädchen, die da mit ihren alten Eltern unterwegs war. Genau. Und hat dann aber ihren Asylantrag abgelehnt bekommen und ist irgendwann wahrscheinlich abgeschoben worden mit ihren Eltern. Oder sie sitzt da immer noch. Aber der Kontakt ist abgebrochen, die Nummer gibt's nicht mehr. Ich habe noch Kontakt zu einer anderen Familie, die mich in ihr Zelt eingeladen haben. Das sind 6 Kinder, der Vater schwer verletzt, Syrer. Ein Kind hat irgendwann aufgehört zu laufen, aber aus wegen dem Trauma, nicht wegen motorischen oder körperlichen Dingen. Genau, der hat mir vor 2 Tagen geschrieben, dass 2 Kinder in Deutschland sind und er weiß nicht wo und 2 andere in Frankreich und er kann sie nicht erreichen, ob ich helfen kann. Also es ist alles ganz schön Wahnsinn und so, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht sowas zu erzählen, ist manchmal auch ein bisschen komisch, aber...
Wahrscheinlich ist es komisch und vielleicht ist es... ich hoffe, dass du dich nicht unwohl fühlst damit.
Nee, ich will immer nicht, dass das quasi... Ja, das... kann sich so leicht schmücken mit sowas. Deswegen bin ich da... Ja, ist das immer so ein bisschen so ein...
Das Risiko musst du eingehen. Ich glaube nicht, dass es so rüberkommt, aber um diesen Verein zu unterstützen und um weitere Aktionen möglich zu machen... Ist es dann vielleicht, muss man dann so ein Risiko eingehen? Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das so rüberkommt, so wie du es
erzählst. Das ist ja auch so, also das sind quasi meine privaten Kontakte. Also das hat nichts mit der, also mit meiner Reise nach Moria, mit meinen 2 Reisen nach Moria hat das zu tun. Es sind Menschen, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich noch im Kontakt bin. Diese Aktion war wahnsinnig erfolgreich und was dem aber innewohnt, ist, dass man dann auch merkt, das birgt auch eine große Möglichkeit der Resignation, weil diese 1,2 Millionen Euro sind verteilt und die Menschen sitzen da immer noch und ich weiß, dass es ein Fingerschnipser wäre, damals waren es 6.000 Menschen, die zu verteilen ist kein Problem und dann sagt man immer, dann kommen mehr, das stimmt aber nicht, das ist bewiesen in Studien, dass es diese Sogwirkung nicht real ist, ist nicht so. Genau, und das macht einen wütend und auch... Es läuft dann manchmal Gefahr zu resignieren oder dann diese Aktion einfach nicht mehr zu machen.
Der Verein heißt Civil Fleet, können Sie im Netz finden, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten dort unterstützen, dann können Sie Geld spenden.
Genau, auch an Leave No One Behind. Auch.
Leave No One Behind. Ja. Danke Tristan, ein Song steht noch aus.
Yes.
Petit Frère, das ist ja wieder er, Win, der junge Bruder, der kleine Bruder. Ist es, oh Gott, französische Buchstaben wahrscheinlich?
Nee, Berlin.
Ach, RAPK?
Weißt du was, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch schon über 40, weißt du. Aber ich kann mit solchen Songs dann doch noch meine Töchter beeindrucken, weil das ist eine Berliner Crew, würde ich sagen, Band, I don't know, MCs, die so ein, wirklich so eine, also für mich als Sound, so das Berlin, diese Szene repräsentieren, zu der ich so langsam den Kontakt verliere, in der ich ganz stark drin war, auch im Rap. Und ich so als Außenstehender einfach nur bewundern kann, was die Kids so machen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern sind einfach großartige Musiker und Rapper. Und ich finde die Atmosphäre, die dieser Song hat, der trifft mich natürlich auch, weil ich auch immer mit meinem kleinen Bruder, hört es euch an, checkt das aus.
Ich danke dir, Tristan, für deine sehr heiteren und sehr nachdenklich stimmenden Themen, Gedanken, Sachen, die du gesagt hast. Rammstein, das durchstoßene Herz, finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der ARD Mediathek.
Schönen Sonntag noch.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Bye-bye.
Straße, Beton, niemals Kies, nichts geschenkt in meiner Street, was auch immer dir geschieht. Oh la la, kleiner Bruder, kleiner Dieb, pass auf, dass dir nichts passiert, weil mein Herz wird sonst erfrieren.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.